Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Heute habe ich mir ein Thema vorgenommen, das aktueller nicht sein könnte. Es geht natürlich auch mal wieder um Bildung. Und dieses Thema möchte ich in diesem Podcast ganz besonders auf die Kante setzen und 5 Gründe zeigen, warum wir unsere Bildungspolitik absolut vergessen können und warum es absolut notwendig ist, eine eigene Bildungspartei zu gründen.
Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration? Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer. Für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke.
Mein Name ist Gerald Lemke und zum Thema Bildung habe ich schon einiges publiziert und auch einiges an Videos und auch Podcasts schon publiziert. Warum nun dieses Thema erneut? Das hat mehrere Gründe. Der erste wichtige Grund ist, dass ich oder wir alle natürlich in den letzten 3 bis 4 Monaten erleben durften, wie stabil respektive instabil unser Bildungssystem ist. Jedenfalls haben all das die gemerkt, die zu Hause ihre Kinder im Homeschooling hatten und halt auch in einer direkten Kommunikation mit ihrer Schule waren. Selten gab es Gelegenheiten, in denen wir Eltern so nah an den Schulen und an den Lehrern waren und in der Tat mitbekommen durften, auf welchen Strukturen und in welchen Abläufen eigentlich die Bildung für unsere Kinder läuft. Und ich habe vollstes Verständnis für die Situation einer Pandemie und ihren Konsequenzen, natürlich auch für das Bildungssystem. Aber ich muss leider auch konstatieren, es ist eben nicht einfach nur eine Krise aus der Situation geschuldet, sondern schon auch eine Krise, die seit vielen, vielen, vielen Jahren währt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Und ich möchte nicht einfach nur draufdröschen und kritisieren und das nächste Hassbuch oder den nächsten Hass-Podcast erstellen, sondern ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie dann Lösungen aussehen können, um mit dieser Bildungsmisere umzugehen. Für all diejenigen, wenn es dich interessiert, es gibt natürlich einige Bücher, in denen ich mich darüber schon ausführlichst ausgelassen habe, unter anderem Die Lüge der digitalen Bildung oder ganz aktuell Die verzockte Zukunft, insbesondere in der verzockten Zukunft, also in dem Buch der verzockten Zukunft, nämlich eine messerscharfe Analyse unseres Bildungssystems vor und komme auch zu, ja, wie soll ich sagen, einer Ursachenskizze, warum es so ist. Aber das soll nicht Thema hier sein, das mache ich vielleicht später. Wenn euch das interessiert, wenn dich das interessiert, dann schreib es mir bitte in den Kommentar oder lass mir irgendwie eine Information zukommen. Dann setze ich mich in mein Studio und mache extra für dich diesen Podcast über die Ursachen, warum das denn langfristig in unser Bildungssystem so münden musste. Jetzt möchte ich aber in die Ist-Situation schauen und vor allem dann auch in die Zukunft. Und ja, wenn du mich noch nicht kennst, also völlig neu, ist denn mag das, was du hören wirst, vielleicht so ein bisschen undifferenziert klingen, vielleicht auch polarisierend, manche sagen auch polemisch. Das sind Begriffe, Adjektive, mit denen ich gut umgehen kann und wenn ich sie einsetze, auch in der Regel sehr, sehr, sehr bewusst einsetze. Also solltest du den Eindruck haben, dass das so ist, dann ist es auch so gewollt, um der Aussage respektive der Botschaft dann auch Nachdruck zu erzeugen. Denn wir leben ja in einer klick- und oberflächlichen Gesellschaft, in der wir eigentlich nur noch Headlines und nur noch großformatige Bilder kurz uns anschauen und Videos dürfen nicht länger als 3 Sekunden sein, schon klickst du wieder weg. Auch das natürlich geschuldet der digitalen Medien, die uns quasi im Griff haben. Und auch dazu gibt es ja auch schon einen eigenen Podcast, möchte ich so nebenbei hinweisen. Aber nichtsdestotrotz ist das, was ich heute jetzt als Kommentar und als Lösungsansatz geben möchte, natürlich schon vor einem wissenschaftlichen Kontext reflektiert. Ja, wenn es jetzt ein Dialog wäre, also wenn wir uns jetzt in einem Dialog, in einer Videokonferenz sehen würden, würde ich dich als erstes erstmal fragen, naja, was sind denn eigentlich so deine Beobachtungen, die du in den letzten, sagen wir mal, 4 Monaten getroffen oder gesehen oder angestellt hast, wenn du dich mit Bildung beschäftigt hast? Wenn du das nicht getan hast, ist das überhaupt kein Problem, dann versuche ich dir die Antwort abzunehmen, denn wenn man sich in den Medien umschaut, dann sieht man doch in der Tat, dass es vor allem um das Thema Digitalisierung geht und darum ist es dann auch bei mir gut aufgehoben, dass also die Schulen, die schon seit vielen Jahren nicht digitalisiert haben, nun genau das spüren und eben ihre Schülerinnen und Schüler, also unsere Kinder, nicht aus der Distanz fördern und sogenannt bilden oder qualifizieren können. Da ist natürlich dann, da springen natürlich sehr viele auf und sagen, naja, okay. Letztens rief mich ein guter Freund an und sagte, Mensch, Gerhard, wie hast du denn das eigentlich gemacht mit deiner Tochter zu Hause? Ne? Ich habe gesagt, naja, bei uns gibt es natürlich jetzt erstmal keine digitalen Medien. Mein Töchterchen ist jetzt fast 11 Jahre alt, vor 12 passiert da gar nichts. Aber ja, natürlich für das Bewältigen von Hausaufgaben, gerade im Homeoffice, ist es nun unabdingbar, dass man auch mal den Laptop nutzt, dass man die digitalen Medien natürlich nutzt. Und sofern dann also auch digitale Medien seitens des Lehrers oder der Lehrerschaft kommen, müssen die natürlich dann auch rezipiert werden, runtergeladen werden, rezipiert werden, verstanden werden, angehört werden. Und natürlich kriegt dann auch mein Töchterchen für die Bewältigung dieser Aufgaben dann ein Laptop zur Verfügung gestellt. Das ist ohne Frage, halte ich für absolut auch richtig und sinnvoll. Aber eben auch nur dafür, ja, und nicht um Katzenvideos und TikTok-Tanzvideos sich anzuschauen den ganzen Tag. Ja, und da sehen wir natürlich auch, dass wir in dem Bildungskontext gerade mit der Digitalisierung doch in der Elternschaft so einen breiten Druck spüren. Ja, jetzt muss doch da endlich mal etwas passieren. Liebe Leute, wenn du zu denen gehörst, dann magst du aus deiner Perspektive sicherlich recht haben. Du suchst nach einer schnellen Lösung, wie du deine Kinder wieder in einen geordneten und systematischen Bildungsprozess integrieren oder reintegrieren kannst, damit du auch natürlich die Zeit für deinen Job und für dein Leben hast. Und das kann ich auch gut verstehen. Aber die Gefahr ist halt auch immer bei diesem Digitalisierungstrend, naja, da suchst du natürlich dann auch den Automatisierungsprozess. Und da ist dann auch irgendwann Lernen ein automatisierter Prozess. Und Kinder sitzen dann halt mit ihren digitalen Medien in ihren Kinderzimmern, an ihren Schreibtischen und müssen damit zurechtkommen, was sie in weiten Teilen sicherlich auch ganz gut können. Aber sie sind eben alleine und haben eben das, was Lernen ausmacht, als Lernen als sozialer Prozess, halt relativ wenige Möglichkeiten. Das heißt also, wenn du Digitalisierung forderst, dann ist das auf der einen Seite keine unkluge Forderung. Nein, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber es geht eben nicht um die digitalen Technologien, sondern vielmehr um die Frage, wie digitale Medien in so einem Distanzlernprozess in der Tat verantwortungsvoll und zielgerichtet für die Lernziele eingesetzt werden können. Und hier, liebe Leute, da passiert gar nichts. Es ist eine Katastrophe. Katastrophe. Es fehlen didaktische Konzepte, es fehlen pädagogische Fähigkeiten seitens der Lehrerinnen und Lehrer. Sie sind natürlich auch technologisch überfordert, aber auch hier, liebe Lehrer, muss ich euch in Schutz nehmen. Da habt ihr haben viele von euch auch Vollgas gegeben und ich habe tolle Sachen gesehen, wo auch ältere Lehrerinnen und Lehrer mit ihrem Smartphone ganz witzige Wackelvideos gemacht haben und sich wirklich Mühe geben, ihren Kindern dann über die Distanz etwas mitzugeben. Also die Lehrer, die ihre Kinder, ihre Schülerinnen und Schüler lieben, die machen so etwas und das ist auch gut so und das ist ein erster, für viele ein erster, vielleicht ein zweiter, ein dritter Schritt, um da in die Zukunft weiter hineinzukommen. Ich habe ja angekündigt, ich möchte vor allem 5 Gründe erwähnen und diese Digitalisierung war jetzt quasi so der Epilog. Und der erste Grund, warum wir unsere Bildung vergessen können, ist insbesondere, weil wir die Bildung auf unserem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Weg in die Wissensgesellschaft doch als einen wichtigsten Treiber schlechthin verstehen müssen. Ich kann es in keinster Weise verstehen und überhaupt nicht nachvollziehen, wie wir an unserer Industriegesellschaft mit Milliarden und Billionen Investitionen seitens der Steuerzahler über den Staat subventioniert festhalten, obwohl wir doch schon seit über 20, 30 Jahren vielleicht auch noch mehr wissen, dass die Zukunft in der Wissensgesellschaft liegt. Also Wissen ist mehr wert als Bodenarbeit, Kapital. Wer das noch nicht so richtig verstanden hat und leider sieht man es in der Politik und vor allem in den Bildungsministerien, der weiß nicht, wo die Glocken schlagen. Also ganz ehrlich. Das heißt also, wir müssen in unserer Gesellschaft die Zukunft uns antizipieren und die Zukunft wird in einer Wissensgesellschaft liegen. Wissen und im Sinne von verarbeiteten Informationen eingebunden in den individuellen Kontext. Das ist der Rohstoff der Gegenwart und der Zukunft. Und warum wir in den Technologien, warum wir in der Digitalisierung, warum wir in der Lösung komplexer Probleme nicht vorankommen, ist, weil wir an alten Konstrukten, Stichwort Industriegesellschaft, Bildung 1.0, festhalten und unser Bildungssystem eben nicht darauf ausrichten, wirklich Wissen zu produzieren. Stattdessen schaut euch doch mal Leute in den Schulen und in den Hochschulen um. Wir vermitteln doch kein Wissen, sondern wir vermitteln doch dort vor allem, wie soll ich sagen, standardisierte Informationen, die irgendwie in Module und Kompetenzblöcke gegossen sind, wirklich wie Blei in vorgefertigte Formen. Und wir öffnen die Köpfe eines Schülers oder eines Studenten, kippen da diese Forminhalte hinein in der Erwartung, er muss das schon fressen und er wird es fressen und er muss es fressen, weil er sonst keine Prüfung abgenommen bekommt. Aber Wissen tut er danach nix. Also wir geben im Wesentlichen Informationen weiter, aber eben keine aus dem Kontext erweiterten und reflektierten Informationen. Und das ist der wesentliche, wichtigste Punkt. Und jeder, der in einem pädagogischen Prozess arbeitet oder jemals gearbeitet hat, weiß, was das bedeutet. Es ist ein Unterschied, Wissen zu vermitteln oder Information zu vermitteln. Information ungleich Wissen. Wissen hat immer einen Anwendungskontext. Und wenn du etwas über beispielsweise Industrie 4.0 sagst, ja, das ist alles wichtig, du musst jetzt alles lernen und das ist die Zukunft, etc. Jo, daran ist ja erstmal zunächst nichts zu zweifeln. Aber das sind Informationen, das ist kein Wissen. Wissen wäre es, wenn du mehrere Industrie 4.0 Projekte tatsächlich realisiert hast oder hättest, aus deren Best Practice und Worst Practices du etwas deinen Studierenden oder Schülern berichtest. Dass du sagst, okay, das eine ist die Theorie, aber Wissen wird es dadurch, dass du es in einen praktischen Kontext bringst. Und da müssen wir hin. Wenn wir also in der Realität praktische Probleme lösen müssen, dann sind die Wissens Organisationen nicht mehr alleine und dürfen nicht mehr alleine die Elfenbeintürme unserer Elite-Universitäten sein weltweit. Denn muss das in die Schule hinein und es muss in die Hochschule wieder verstärkt hinein. Und leider, leider, leider sind wir mit G8, mit Bachelorisierung und Masterisierung in unserem Bildungssystem genau auf dem entgegengesetzten Pfad. Wir vermitteln, wollen und können nicht mehr Wissen vermitteln, sondern es genügt, Informationen zu vermitteln, die die Studierenden aufnehmen, verarbeiten, rezipieren, auf Deutsch, in den Klausuren, in den Prüfungen auskotzen. Sorry für diesen populären Begriff, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und und am nächsten Tag eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie da wirklich gelernt haben. Also Bildung muss auf die Wissensgesellschaft vorbereiten. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und wir werden sehen nachher, wie das vielleicht gelingen kann. Der zweite Grund ist, dass Bildung schon immer ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Faktor für die soziale Gerechtigkeit und die Chancengleichheit in unserer Gesellschaft ist. Und jeder Bildungsminister, egal welcher Couleur, schreibt sich seit 40, 50 Jahren soziale Chancengleichheit durch Bildung auf die Fahne. Es kommt mir vor, als sind das, ja, wie soll ich sagen, Luftblasen. Ja, vorhin hatte meine Tochter eine Freundin zu Hause, die hat so ein Bubblegum im Mund gehabt, hat permanent diese Bubblegum-Blasen gemacht, riesengroß, man konnte das Gesicht gar nicht mehr sehen. Genauso kommt mir die Bildung vor. Riesige Bubbles, wo man eigentlich das Gesicht, den Charakter nicht mehr wirklich sehen kann, sondern eigentlich nur noch die Wolken und die Blasen. Und es scheint sehr populär zu sein, auch heute immer noch darüber zu sprechen, insbesondere, dass auch Digitalisierung zur Chancengleichheit beiträgt. Naja, also darüber sollten wir nochmal separat in anderer Gelegenheit lange diskutieren. Dafür würde der Platz nicht reichen, in diesem Podcast zumindest nicht. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Thema. Ist es tatsächlich so, dass Bildung zur sozialen Gerechtigkeit und zur Chancengleichheit beiträgt? Die Antwort ist wissenschaftlich begründet, völlig klar, ja, das ist so. Also müssen wir doch in unserer reichen Gesellschaft als eine der führenden Nationen in Europa und vielleicht sogar auch in der Welt doch anerkennen, dass Bildung erstmal nicht instrumentalisiert werden kann, damit alle die gleichen Chancen haben. Also Bildung kann man schlecht instrumentalisieren, meiner Überzeugung nach, aber dass zumindest der Zugang zu Bildung für alle Menschen in unserer Gesellschaft und in Europa die gleichen Chancen bieten soll und muss. Das soll nicht zugleich bedeuten, dass alle Abitur, also 100% aller Schulabgänger Abitur haben und von den 100% Abiturienten 99% einen Bachelor machen und von diesen wiederum dann 90% einen Master machen. Das ist auch unsinnig. Also die Überakademisierung muss auch gesteuert werden. Das habe ich in meinem Buch der verzockten Zukunft sehr ausführlich differenziert dargestellt. Das meine ich damit nicht, aber jeder soll die gleichen Chancen haben. Ich bin selber jemand, der aus einem Arbeiter-Elternhaus kommt. Es gab zwar in meiner Familie einen einzigen Akademiker vor mir und der ist da auch irgendwie über Umwege dahin gekommen. Nichtsdestotrotz komme ich aus einer Arbeiterfamilie und in der Tat mit einem schlechten Abi, mit einem sauschlechten Abi, das ich hatte, hätte ich eigentlich überhaupt keine Chance gehabt, jemals zu studieren. Erst als ich dann durch eine SPD-geführte Regierung dann der Kanzler, ich glaube, es war der Helmut Schmidt, sich dieser Frage angenommen hat und dann auch die Brücken gebaut hat zwischen schlechten Schulabschlüssen und höheren Bildungszugängen, hat sich für mich da eine ganz tolle Chance ergeben. Und ich habe sie genutzt und ich musste nachweisen, dass ich in der Lage bin, eine Leistung zu erbringen. Hätte ich das nicht erbracht, wäre ich wieder weg gewesen. Und das unterscheidet das Heutige von damals. Ja? Damals gab es noch eine Restriktion und eine Grenze, die es denn heute so nicht mehr gab. Also ja, das muss unbedingt passieren. Wir sehen allerdings in den 16 bildungspolitischen Leitlinien unserer 16 Bundesländer und auf Bundesebene auch, dass das zwar in Curricula permanent erwähnt wird und ich begutachte häufig solche Curricula, dann steht da viel von Chancengleichheit und so weiter, ja, aber Leute, wenn man dann wirklich mal Butter bei der Fisch nimmt, wie wir Norddeutschen sagen, ist da nichts mit Chancengleichheit. Es ist sehr schwierig, so etwas strukturell wirklich zu machen. Da muss Ernst in die Sache hinein und da müssen wir Systeme und auch Power-Systeme, Sanktionssysteme auch verschärfen, die es in Teilen schon gibt, um auch die bildungsferneren Kinder und Jugendlichen aus ihren nicht förderlichen, bildungsförderlichen Umgebungen herauszuholen und ihnen die Möglichkeiten zu geben. Dafür brauchen wir Pädagoginnen und Pädagogen. Wir brauchen viel mehr Sozialarbeiter in diesem Bereich, die sich mit den Problemen genau dieser bildungsferneren Menschen viel intensiver beschäftigen. Also da ist viel, viel, viel zu tun. Wenn man sagt, ich will Chancengleichheit haben, dann muss ernst gemacht werden, dann müssen Ressourcen hier an die Front gefahren werden. Sorry für diesen martialischen militärischen Ausdruck, aber sonst gewinnst du den Krieg der Chancenlosigkeit eben nicht. Ein dritter Grund, warum unsere Bildungspolitik nicht wirklich, dass die größte Kerze auf der weltweiten Bildungstorte ist. Nicht darin, dass Bildung, so jedenfalls mein fester Eindruck seit vielen, vielen Jahren, eben ein Spielball von 16 Hobbypolitikern unserer Bundesländer ist. Ich habe häufig die Gelegenheit und auch die Ehre, durchaus auf hochkarätigen Podien respektive auch Vorträgen eine Keynote zu halten und in das Thema oder in bildungspolitische Thema mit dem Schwerpunkt der Digitalisierung bei mir besonders einzuführen oder zusammenzuführen am Ende, beziehungsweise auf den Podien auch zu diskutieren. Und so sehr ich den Beruf des Politikers wirklich respektiere, Klammer auf, ich habe mich gegen eine politische Karriere entschieden, die mir offen stand, Klammer zu, so sehr ich also diesen Beruf wirklich respektiere, muss ich aber auch wahrnehmen, dass sehr viele, also von diesen 16 Landespolitikern im Bildungsbereich, ich weiß nicht wie viel, ich möchte da keine Zahlen nennen, doch eine deutliche Mehrheit eigentlich gar nicht weiß, was sie da überhaupt für einen Job haben. Ich weiß auch, wie Bildungspolitiker ins politische Kabinett berufen werden. Immer wenn dann eine Wahl gewonnen wird, ist das meistens das Bildungsministerium eins der letzten, die das besetzt wird, weil das keiner machen will. Wer will sich schon mit Bildung herumprügeln? Und dann sucht man halt designierte Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin sucht dann halt den designierten Hobbypädagogen, der dann etwas für die nächsten 4 bis 5 Jahre dann die Bildungspolitik des Bundeslandes entscheidet. Und wenn ich selbst hier in Diskussionen bin, auch in fachlichen Diskussionen, so schätze ich die Menschen auch, weil sie natürlich schon auch ein etwas anderer politischer Schlag sind, etwas humaner orientiert, aber vom Fachlichen her, von der Vision, wie Bildung in Zukunft aussehen muss, von einer klaren Richtung ist da nichts zu sehen. Im Übrigen kein deutsches Phänomen. Das habe ich auch in Europa, in anderen Ländern wahrgenommen, mit einer Ausnahme in Schweden. In Schweden ist das sehr, sehr, sehr klar. Schweden hat eine fantastisch zielgerichtete Politik im Bildungsbereich, die mich beeindruckt hat, als ich letztes Jahr dort einige Tage unterwegs war und mich dort sehr intensiv in den Schulen umgeschaut habe und auch hochrangige Gespräche führen durfte. Das war, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden, dazu dann aber später. Also, Bildung darf kein Spielball mehr sein. Ja, Bildung ist kein Flummi, den man, wenn man Minister geworden ist, doll auf die Erde haut, der dann also mächtig hochspringt und dann im Laufe des der Aufprall und der Zeit immer flacher wird. So ist es dann auch bei der Bildung in unserem Land. Also in den ersten Wochen wird eine große Welle geschlagen. Denken Sie an die grüne Bildungspolitik in den letzten Jahren in Nordrhein-Westfalen. Aber dann doch sehr, sehr, sehr schnell dann die Aufprallamplitude, ne? Also die Dynamik der Absichtserklärungen doch flach liegt und dann vermutlich in der Realpolitik sowas von untergeht. Also, wir brauchen hier einfach viel stärkere Charaktere in den bildungspolitischen Kontext und einfach auch eine sehr klare Vision über das, was ich in der Bildung in meinem Bundesland auch erreichen will. Und vor allem auch eine, das habe ich auch gelernt, insbesondere in der Corona-Situation hier mit in Baden-Württemberg, mit unserer Ministerin Eisenmann, die ich persönlich sehr, sehr, sehr schätze, dass es unglaublich auf die Kommunikation mit den Stakeholdern angeht. Ja, Stakeholder ist jetzt ein betriebswirtschaftlicher Begriff. Sorry, den in die Bildung einzusetzen, ist wirklich, das klingt sehr ökonomisch. Aber ich meine damit, dass der Bildungspolitiker oder die Politikerin eigentlich nur drei Stakeholder hat. Der erste ist das Kabinett. Okay, gut, da muss man irgendwie rein und sich durchsetzen. Das ist das Erste. Das Zweite sind die Schüler. Auch hier muss viel mehr Kommunikation stattfinden. Das Dritte sind dann die Lehrerinnen und die Lehrer. Auch hier muss viel mehr Kommunikation stattfinden und nicht so politisches Blabla, sondern ganz klar sagen, ich habe eine Idee, die möchte ich mit euch teilen. Ihr dürft und ihr sollt und ihr müsst mir Feedback geben und ihr könnt mich kritisieren, aber ich lasse mich von meiner Kernstrategie nicht abbringen und ich lade euch ein, mit mir einen Weg zu gehen. So würde ich es machen. Und ich habe natürlich noch eine wichtige, nämlich eine vierte Stakeholder-Gruppe vergessen, nämlich die der Eltern. Es genügt nicht, wie in Baden-Württemberg geschehen, einen Elternbrief seitens des Ministeriums zu verschicken, was ja schon mal toll ist. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Sich für die Misere, die in der Bildung gerade passiert, zu entschuldigen. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, mit den Eltern Kontakt aufzunehmen. Das ist schon gut. Ich würde mir hier einen viel offeneren Austausch wünschen zwischen diesen Stakeholdern. Ich bin mir nicht so sicher, wie das aussehen könnte, aber ich fände es sehr gut, wenn insbesondere die Bildungspolitiker, die eine immense gesellschaftliche Verantwortung haben, sich viel stärker beispielsweise in den sozialen Medien engagieren würden und bitte nicht mit hochhackigen Schuhen oder tollen Bossanzügen oder so etwas permanent abgebildet im Instagram, sondern wirklich die Diskussion mit den Stakeholdern in der Öffentlichkeit als einen Dauerprozess zu suchen und zu führen. Ich bin mir ganz sicher, dass dann nicht nur Ideen bottom-up, also von der Elternlehrerschaft, dann ins Ministerium oder in die ministeriale Politik Einzug gewinnen könnte, sondern auch umgekehrt, dass dann eine strategische Aussage und Idee auch schneller kommuniziert und ausgetauscht werden könnte mit denen, die es denn ausbaden oder beziehungsweise umsetzen dürfen und stützen dürfen, nämlich Eltern, Lehrer, Schüler. Eine Wunschvorstellung, aber ja, manchmal muss man sich etwas wünschen, wenn man etwas erreichen möchte. Der vierte Grund, warum wir ziemlich am Ende mit unserer Bildung sind, ist, dass ja Corona sehr, also die Corona-Pandemie in den letzten Monaten sehr, sehr eindrucksvoll gezeigt hat, wie veränderungsresistent eigentlich unser Bildungssystem ist. Wirklich veränderungsresistent. Also aus der Wirtschaft kenne ich es so, wenn ein Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage kommt, dann gibt es eine Geschäftsführung und einen Inhaber. Je nach Gesellschaftsgröße in den großen Unternehmen gibt es dann auch noch den Aufsichtsrat. Und auch heute hat dann die Frau Merkel im im Reichstag ja auch auf eine Frage dann halt von einem linken Abgeordneten über die Zusammensetzung von Aufsichtsräten bei der Lufthansa ja sehr darüber gesprochen, wie und ob Einflüsse der Politik denn nun auch in Wirtschaftsunternehmen zur Rettung dieses Unternehmens dann auch eingesetzt werden können. Also da scheint es offenbar zu gehen. Also ein Unternehmen kommt in eine Schieflage und es werden Positionen verändert, Positionen besetzt, es wird Geld hineingegeben, die neu besetzten Positionen, die wiederum fremdkontrolliert, drittkontrolliert sind, verantworten den Einsatz von öffentlichen Geldern, damit ein Unternehmen aus eigener Kraft mit fremder Hilfe wieder wirtschaftlich fähig werden, also arbeitsfähig werden kann. Jo, ich finde, das ist ein guter Ansatz, das ist ein gutes Denken, wenn auch viel zu kompliziert gedacht, das würde ich einfacher denken, aber das ist von der strategischen Stoßrichtung absolut super, finde ich klasse. Warum geht sowas in der Bildung nicht? Das verstehe ich nicht. Warum geht das in der Bildung nicht? Wenn also in der Corona-Zeit und in den letzten Jahren extrem viel geforscht wurde, auch mit, geforscht ist zu viel gesagt, ausprobiert wurde, Trial and Error mit allen möglichen technologischen Plattformen geübt wurde. Und natürlich im Bildungssystem, weil die alle keine Kohle haben, natürlich auch mit Open-Source-Lösungen aller Moodle und wie sie alle heißen, umgegangen sind. Und in der Krise dann diese rudimentären Systeme dann noch nicht mal auf einfachstem Wege funktionieren. Dann frage ich mich, also alter Schwede, ich muss mal über die Deutschen mal hier lachen. Ja? Sowas gibt es in Skandinavien nicht. Bin ich ein kleiner Skandinavien-Fan, das by the way. Aber ich will auch nicht das hohe Lied der Digitalisierung singen, sondern wenn ich mich seit Jahren mit rudimentären Plattformen zur Verteilung von Unterrichtsmaterialien beschäftige und in einer Krise von heute auf morgen funktionieren die noch schlechter, als sie vorher funktioniert haben, dann weiß ich nicht mehr, was hier eigentlich los ist. Das kann denn nicht mehr an technischen Lösungen liegen. Das kann eigentlich nur an ich kann nicht und ich will nicht oder ich darf nicht liegen. Wahrscheinlich ist es denn alles drei. Ich will nicht, ich kann nicht, ich darf nicht. Und die Argumente gibt es natürlich aus dem Datenschutz, aus der DGSVO natürlich hinreichend. Ich kann mich da an eine Diskussion erinnern, als ich dann mich an die Schule meiner Tochter gewandt habe über ihre Klassenlehrerin und mich wirklich lautstark beschwert habe darüber. Leute, lasst unsere Kinder nicht alleine in ihren Kinderzimmern verdümpeln. Ihr müsst mit denen reden. Wo seid ihr denn seit Wochen? Hat man dann gesagt, ja okay, dann machen wir mal ganz schnell so ein Zoom-Meeting. Das ging dann an die Geschäftsführung, das ist das Unternehmen, ging dann an die Rektorin, an den Rektor der Schule. Er hat gesagt, nee, da habe ich gestern was in der Bild-Zeitung gelesen. Zoom ist ja völlig irre. Das ist ja Datenschutz, das ist ja das größte Leck. Heute ist Zoom eins der datensichersten Systeme. Kein anderes System ist sicherer als Zoom heutzutage. Kein Microsoft, kein Cisco, nix. So, aber by the way, schon war das Thema wieder totgeredet. Schon haben die Lehrer wieder keine Kommunikation mit den Schülern gehabt. Und ich muss wirklich, wirklich einige Lehrer, wirklich falle ich auf die Knie, denn die haben gesagt, ey Leute, so kann ich jetzt nicht weitermachen. Ich gehe jetzt an die Haustüren meiner Schüler, klingel dort, damit ich sie mal sehe, damit ich fragen kann, wie es ihnen geht und damit ich mit ihnen wenigstens mal 15 Minuten sprechen kann. Gesagt, getan, so ist es bei uns passiert. Großartig. Da sind wir Deutschen Weltmeister in so einem Krisenmanagement. Ja? Aber wir sind die absoluten Nulpen, wenn es darum geht, funktionsfähige Systeme, und ich meine damit eben nicht nur technische Systeme, sondern auch pädagogische Systeme, so aufs Gleis zu setzen, dass sie eben nicht nur in der Krise funktionieren, sondern vielleicht auch nach der Krise. Und es grault mir, mir läuft es wirklich kalt den Rücken runter, wenn ich das, was ich im Kopf, in den Gedanken habe, jetzt aussprechen muss. Ich bekomme ganz viele Informationen aus den verschiedenen Bildungssystem unserer Republik und es wird gesagt, okay, mit dem 1. Juli heute finden in vielen Bundesländern weitere Lockerungen statt, was die Corona-Verordnungen angeht, insbesondere auch in den Bildungssystemen. Und man sagt in den meisten Bundesländern, hey Leute, nach den Sommerferien, heißt also August, September, da geht es dann wieder weiter und alles wird normal sein, aber eben nicht nur normal, sondern alles wird so sein wie vor Corona. Also es wird sich eigentlich gar nichts ändern. Und alle sind froh, dass sich da auch nichts ändert, weil man wieder in die alte Routine zurückfällt und zurückfallen darf, dass man dann kann und dass man dann auch muss. Und das Gegenteil müsste stattfinden. Das ist der vierte Grund für mich, warum unser Bildungssystem an die Wand gefahren ist, schon lange. Corona hat es eindrucksvoll gezeigt. Und ein fünfter Grund, harter Tobak sicherlich noch zu diesem Zeitpunkt. Bildung wird sowohl von der linken als auch von der konservativ rechten Seite häufig völlig normativ argumentiert. In der Bildung, wenn sich mit Bildungsexperten austauschen, insbesondere in politischen Kontexten verschiedener Couleurs im Übrigen, ist Bildung immer stark normativ eingefärbt. Normativ bedeutet, dass man eigentlich über Werte von Bildung spricht, dass man überhaupt den Begriff der Bildung als solche spricht, obwohl wir alle schon wissen, dass wir keine Bildung mehr haben. Wir haben eine Berufsqualifikation auf unterschiedlichen Niveaus in unserem Land, aber wir haben keine Bildung. Wir haben keine Bildung im Humboldtschen Sinne mehr. Aber dass Bildung sehr normativ betrachtet wird und wenn man dann diskutiert, immer auf so einer normativen Ebene landet. Das macht für die Gestaltung unseres Bildungssystems keinen Sinn. Ich bin ein großer Fan im Übrigen von normativen Diskussionen und von Grundsatzdiskussionen. Und die müssen auch geführt werden, aber sie bringen einen nicht weiter. Sondern normative Diskussionen spalten die Haltung und die pragmatischen Möglichkeiten immer in Null und Einsen, in Ja oder Nein, in Links oder Rechts. Und Bildung muss endlich das sein, was es eigentlich auch bedeutet, nämlich ein Abbild der Mitte unserer Gesellschaft. Denn da ist die Bildung am stärksten. Sie ist nicht unten am stärksten, da ist sie schwach, das habe ich gesagt. Und sie ist auch nicht oben in den Eliten am stärksten, das kannst du auch vergessen. Also schneiden wir oben und unten ab, aber in der Mitte unserer Gesellschaft ist Bildung am stärksten. Und deswegen macht es keinen Sinn, über normative Spitzenqualifizierung oder ausschließlich nur über bildungsferne Schichten ausschließlich zu sprechen. Nein. Die Grenzen müssen da weg, sondern wir müssen darüber reden, weg von diesen normativen Argumenten hin zu pragmatischen Lösungen. Und ich habe eine Idee entwickelt in Anlehnung an das, was wir in der Wirtschaft sehen. Da diskutieren wir seit einigen Jahren über die Idee des New Work, also über die Zukunft der Arbeit von Bergmann in den 70er Jahren als Begriff in die Diskussion der Wirtschaft hineingebracht und daran lehne ich mich an und formuliere das als New Learn Gedanken. Wir brauchen also ein New Learn. Wir brauchen ein neues Lernen auf allen Ebenen, also auf der operativen Ebene, auf der strategischen Ebene und ja auch auf der normativen Ebene. Aber vor allem brauchen wir pragmatische Ideen und pragmatische Macher in diesem Umfeld. Ich begegne mir diese Menschen zu wenig, bis gar nicht. Auch an pädagogischen Hochschulen begegnen sie mir zu wenig oder ich kenne sie nicht. Beides ist möglich. Dadurch, dass ich sie mir nicht begegnen und ich sie nicht kenne, obwohl ich in diesem Umfeld unterwegs bin, mag es ein Indiz sein, dass es sie auf jeden Fall zu wenig gibt. Davon brauchen wir mehr in diesem Bereich. Ja, nun zu einer Lösung. Ja, wie sieht denn nun diese Lösung dieser Probleme alle aus? Ich habe sie in den 5 Punkten immer schon so angerissen und anskizziert. Mir kam eine Idee, also nicht mir alleine, sondern mit einem, 2, 3 Freunden, mit denen ich da gerade in diesem Jahr 2020 immer wieder diskutiert habe und immer wieder über Videokonferenzen und Gespräche mich ausgetauscht habe. Wir brauchen eine eigene Bildungspartei. Jetzt werden einige sagen, ja, und noch so ein Spinner, jetzt will er eine eigene Partei gründen. Ja, es gibt und gab in der Vergangenheit schon Initiativen ländertypischer Bildungsparteien. Auch das kann man auch nochmal neu denken. Und wie auch immer, warum brauchen wir eine neue Bildungspartei? Weil ich glaube, dass wir jetzt nicht 16 Bildungsparteien brauchen in 16 Bundesländern. Wir brauchen eine bundespolitische Bildungspartei, die die Bedeutung und die Priorität der Bildung als unsere gesellschaftliche und ökonomische Zukunft ganz, ganz oben auf die Agenda ihrer Satzung schreibt und Menschen um sich versammelt, die exakt daran arbeiten wollen. Ich möchte eine Bildungspartei, die zukunftsorientiert ist, die nicht verwaltet, die sich nicht mit der Administration von Lehrereinstellungen beschäftigt, sondern die formuliert, dass wir ein Zukunftsbild, eine ganz klare Strategie, einen Weg nach vorne brauchen, der so und so und so aussehen kann. Ich habe das in den 5 Punkten erwähnt. Und der dann in die Administration geht, eines Ministeriums, das dafür verantwortlich ist, dass das homogen in den 16 Ländern eingeschleift wird. Das hätte zur Folge auch, dass Gesetzgebungsverfahren oder Gesetze geändert oder neue Gesetze formuliert werden müssen und verabschiedet werden müssen, die so ein Ministerium auch die Kompetenz gibt, in die Länder hinein zu regieren. Das haben wir ja in der Vergangenheit schon des Öfteren immer mal wieder erlebt, ganz jung, ja vor 2, 2,5 Jahren, als das Grundgesetz mit 3/4 Mehrheit im Bundestag sogar geändert wurde, um mit Bundessteuergeldern die Länderministerien finanziell für die Digitalisierung auszustatten. Das Tragische ist nur, natürlich, wenn man so etwas macht, was ja schon ein denkwürdiger Ansatz, ein nachdenklicher Ansatz ist, Geld über den Bund in die Länder hineinzupumpen, muss man dann doch leider auch noch erschreckend heute noch zusätzlich konstatieren, dass dieses Geld bis heute auch in der Corona-Zeit nicht von den Kommunen respektive von den Schulen abgerufen wurde. Da muss man tief Luft holen. Die Herausforderungen sind riesig, aber offenbar haben wir ein so unfassbar starres Bildungssystem, das so unfassbar deutsch organisiert ist. Das können wir ja extrem gut, dass aufgrund seiner Veränderungsresistenz deutliche Impulse mit Bürgerauftrag benötigt und Bürger und Menschen sich in dieser Partei konstituieren. Und dieser Gesellschaft, in der Menschen, Lehrer, Eltern, denkt an die Eltern, die alle schimpfen in der Corona-Zeit oder geschimpft haben, und auch Lehrer und vor allem auch Schüler, eine richtige Stimme gibt, damit wir hier ein Change, respektive eine Bildungstransformation zu einem New Learn hinbekommen. Das ist mein Wunsch. Und schreib mir, ich weiß nicht, wie kommt das bei dir an? Ist das Spinnert für dich? Denkst du irgendwie so, ja, der ist ja völlig gaga, der Kerl? Oder der will ja Bildungsminister werden? Und glaub mir, ich habe keine politischen Ambitionen, jedenfalls keine ernsthaften politischen Ambitionen, es sei denn, sie tragen sich mir auf, aber ich suche sie nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe sie mein Leben lang, großen Teil meines Lebens abgelehnt. Aber wir brauchen auf jeden Fall, brauchen wir einen starken Hebel. Wir brauchen keinen Wagenheber, mit dem man irgendwie dann hinten rechts mal das Auto hochhebt, sondern wir brauchen eine Hebebühne, die unsere Gesellschaft hochhebt, damit wir unten die Kruste entfernen können und ein neues Fundament bauen können, damit unsere Kinder, vor allem dann auch deine Kinder in Zukunft und die Kinder unserer Kinder, eine wirkliche Zukunft haben und nicht sagen, ey, was ist das für eine beschissene Welt, ja? Und dann wundern wir uns, dass sich unsere Kids ihr ganzes Know-how und die ganzen Informationen aus YouTube-Videos und TikTok-Zeugs und so weiter herausholen, wo dann wieder zu Recht gewettert wird, dass sie 12 Stunden dann in den sozialen Kanälen abhängen und sich nur Blödsinn angucken. Ja, aber was sollen sie denn machen? Sie sind doch in einem Dilemma. Wir liefern ihnen nicht das, was sie brauchen. Also holen sie sich das, was sie bekommen. Und zwar umsonst. Lieber Zuhörer, wenn du es bis hierhin durchgehalten hast, meine Hochachtung. Ich sehe 40, 45, 50 Minuten in diese Richtung gehe ich schon gut. Das ist ja auch so eine Timeline vieler meiner Podcasts. Aber es sind dann in der Regel Gespräche. Das ist jetzt ja hier eine quasi ja halbwissenschaftliche populäre Abhandlung in Wortform. Aber schreib mir deinen Kommentar. Schreib mir einen Kommentar in meinen Blog hinein, wo dieser Podcast sein wird. Schreib mir einen Kommentar unter das YouTube, wo dieser Podcast publiziert wird. Schreib mir einen Kommentar in dem jeweiligen Apple-Kanal, Spotify-Kanal, dieser Google-Podcast und so weiter. Überall ist dieser Podcast zu bekommen. Oder schreib mir einfach auch eine E-Mail. Und wenn du weitere Ideen hast, wenn du konträre Ideen hast, wenn du etwas Konstruktives beitragen möchtest, dann melde dich bitte über welchen Kanal auch immer und vielleicht ergibt sich daraus ja, wer weiß, was auch immer, vielleicht ein weiterer Podcast, vielleicht ein weiteres Video, vielleicht machen wir gemeinsam mal einen Podcast, vielleicht auch aus der politischen Ebene. Vielleicht gibt es da auch mal einen Gegenpart oder so etwas. Also wie auch immer, gerne mit Kontakt zu mir. Ich freue mich sehr darüber, über jede Reaktion. Und ansonsten liken nicht vergessen in den jeweiligen Kanälen. Und man kann natürlich meinen Podcast-Kanal auch abonnieren. Ja, und es gibt auch immer wieder die Idee und auch die Hinweise, Mensch, mach doch einen eigenen Bildungspodcast. Zurzeit ist das alles in meinem Profcast digital drin, also die wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Themen. Dann auch so ein bisschen paar wenige private Themen und dann auch noch die Bildungsthemen. Was hältst du davon, daraus einen eigenen Bildungspodcast zu machen? Auch dazu gerne Feedback und konkrete Hinweise. Jetzt aber erstmal, wow, einen wunderschönen Donnerstag und eine schöne Restwoche und genieß es und vielleicht schwingt dieser Podcast oder das ein oder andere Wort in diesem Podcast noch in dem Kopf umher, dann würde ich mich sehr freuen, dann hätte ich schon viel erreicht. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, bleib munter, natürlich bleib gesund und werde vielleicht noch ein Stückchen erfolgreicher. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.